Ja, ich freue mich auch, hier bei euch sein zu dürfen, so. Und einfach mit euch so Gedanken, die mich bewegen, die mich beschäftigen, wo ich unterwegs bin, vielleicht auch so innerlich mit euch zu teilen. Und immer mit der Hoffnung verbunden, du kannst das ein oder andere mitnehmen für dich. Wir haben heute gehört, auch so im Lobpreis oder auch was Ivora nochmal gesprochen hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig. So ist mir auch so nochmal in den Sinn gekommen. Gemeinde, das ist so dieser Ort, wo wir einfach nochmal auf eine andere Ebene kommen. So diese, ich will mal sagen, diese Reichsgottesebene. So wir, die Umstände bleiben erstmal gleich, aber so im Glauben, so von Paulus beschreibt an einer Stelle, so von diesem inneren Menschen, bewegen wir uns in der Gemeinde, im Gottesdienst, so auf eine andere Ebene und wir schauen natürlich Gott an und aus dieser Perspektive können wir unser Leben auch nochmal anders anschauen, auch betrachten, auch einteilen. Das wird nicht immer jeden Umstand verändern, aber definitiv macht es was mit mir, wie ich damit auch umgehe. Und darum freue ich mich, wenn wir eben in der Gemeinde zusammenkommen und Wort Gottes hören. Ich glaube, das war das Anliegen von Jesus immer. Er ist immer bei mir im ganzen Alltag, so in all den Sorgen und den Mühen, die der Alltag manchmal auch so mit sich bringt. Aber das Anliegen von Jesus war immer, hey, das Reich Gottes ist gekommen. Und das hört nicht auf. Und das wird eines Tages vollkommen da sein. Wir werden vollkommen in diesem Reich sein. Und das ist so dieser Anspruch, diese Spannung, die da drin steckt. Auch diese Herausforderung. Und dazu hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben. Nicht alleine gelassen, weil er genau um diese Spannung auch weiß, hat uns Gemeinschaft geschenkt, hat seine Gemeinde gegeben auf dieser Erde durch Pfingsten, durch seinen Geist, weil er genau um diese Spannung auch weiß, wo wir mittendrin sind. Und genau um das soll es heute auch ein bisschen gehen. Ich möchte euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen herausfordern, aber ihr seid ja alles fitte Leute. So, das glaube ich, das schaffen wir gemeinsam. Wie gesagt, so ein bisschen so meine Reflexionen zu einem bekannten Text. Und wir befinden uns ja an dieser Zeit nach Pfingsten. Nach dem eigentlichen Pfingsten, aber auch so von diesem Jahr. So, und wir haben den Heiligen Geist, wir dürfen uns freuen, wie er uns sein Wort aufschließt und wir es verstehen können und merken, hey, wow, das trifft mich, das ist für mich. Ich hoffe, dass es geschieht. Pascal, Lukas 1, die Verse 1 bis 8. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte: Ein reicher Mann hat einen Verwalter. Über diese gingen Klagen bei ihm ein, es heißt, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich von dir hören, sagte er zu ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Der Mann überlegt hin und her. Was soll ich nur tun? Mein Herr will mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Und doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatte. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Fragte er den ersten. 100 Fass Olivenöl, antwortete er. Darauf sagte der Verwalter, hier nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib das stattdessen 50. Dann fragte er den Nächsten, und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, lautet die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Geniale Geschichte, oder? Echter Hammer, oder? Darüber mal nachzudenken, das zahlt sich doch aus. Ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Und ich habe ganz viele Lieblingsgeschichten. Also eine interessante Geschichte, die Jesus hier erzählt und die wir uns heute anschauen und hinhören wollen, wie sie sich für uns nach Pfingsten, also wie diese für uns nach Pfingsten, also mit dem Heiligen Geist zu verstehen ist und worum es da eigentlich geht, warum Jesus sie wohl erzählt und schlussendlich, ja, was du und ich davon lernen können, verstehen können, was vielleicht für deinen und meinen Alltag nützlich sein kann. Also zuerst mal zu den harten Fakten. Hier verschwinden Schulden im Nichts und nicht wenig. Also 36,5 Hektoliter Öl im ersten Fall und 550 Zentner Getreide im zweiten, das ist der Ertrag von 42 Hektar besten Landes. 100 Bat Olivenöl, also 100 Fass Olivenöl, von dem hier gesprochen wird, wo die Hälfte erlassen wird, hat dann zur Zeit von Jesus einen Wert von fast 150.000 Denaren. Was einem Lohn, wenn man das so Tagelöhner, ein Denar pro Tag, wenn man das so umrechnet, ein Lohn von über 450 Jahren eines einfachen Landarbeiters entsprach. Nach diesem Umrechnungsmaßstab bedeutet das in heutiger Kaufkraft, einfach mal ein bisschen weiter gedacht, ein Wert von auf jeden Fall mehreren Millionen Euro, nur für das Öl. Jemand, der Geschäfte mit so einem Volumen abschloss, der war definitiv sehr reich. Und die hier beschriebenen Veruntreuungen waren Schiebereien zwischen reichen Geschäftsleuten, auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, generell so, dass wir bei den Gleichnissen von Jesus in der Gefahr stehen, alles eins zu eins übersetzen zu wollen. In der Regel gibt es bei den Gleichnissen von Jesus so eine Schnittmenge von der Aussage und von dem Bild, von der Geschichte, die transportiert wird, die Jesus sagt, wo es so einen Punkt gibt, um den es Jesus eigentlich ging. So diesen Zielpunkt für die damalige Zeit, was er den Zuhörern damals sagen wollte, ja und auch uns heute, die wir alle diese Geschichte jetzt gelesen haben, und wir glauben, dass Gott zu uns sprechen will, zu jedem Einzelnen. Was könnte nun dieser eine Zielpunkt sein? Was genau will Jesus seinen damaligen Zuhörern sagen? Ich glaube, es ist wichtig, sich diese Frage zu stellen. Was haben die damals verstanden? Was wollte Jesus in dieser Welt ihnen sagen? Erst dann dürfen wir so diese Übertragung dann zu uns heute machen. Ich glaube, das wird deutlich in Vers 8. Da lobt Jesus, so erzählt Lukas hier in dieser Geschichte, die Klugheit des unehrlichen Verwalters. Darauf, glaube ich, läuft es hinaus. Er lobt die Klugheit des unehrlichen Verwalters. Er lobt nicht die Unehrlichkeit, wichtig zu unterscheiden, sondern die Klugheit. Aber was sollen die Jünger davon lernen? Was bedeutet es hier, für Jesus klug zu sein in diesem Beispiel, dass er Gleichnis erzählt, Jesus seinen Jüngern. Im Vorfeld waren Schriftgelehrten Pharisäer dabei, Kapitel 15, kommen wir später darauf zurück. Weil er damit erstmal feststellt, dass, ich glaube, dass Christen Verwalter oder Haushalter sind. Ein Verwalter ist zunächst jemand, der eigentlich nichts oder nicht viel Eigenes besitzt, sondern dem von einem Gutsherrn, von einem König, von einer reichen Person oder Personengruppe ein Vermögen anvertraut wird, damit er sinnvoll damit umgeht, es eben verwaltet und so einsetzt, dass es wächst und Vermögen bringt, Früchte trägt. Wir kennen das auch ein bisschen so von den Gleichnissen mit den Talenten, wenn auch da mit einem bisschen anderen Zielpunkt. Das auf jeden Fall ist ein Verwalter. Und hier in diesem Text geht es um den klugen Verwalter. Aber was genau beschreibt denn Jesus hier klug, was dieser Verwalter tut? Ich will mal einige Punkte nennen. Erster Punkt, klug bedeutet, glaube ich, hier aus diesem Text zu sehen, seine Situation richtig einzuschätzen. Der Verwalter sieht hier, ich habe offensichtlich missgebaut oder ich bin aufgeflogen. Und zweitens, ich werde bald zur Rechenschaft gezogen und ich werde mit Sicherheit meinen Job verlieren und muss jetzt schnell sehen, wie ich aus diesem Dilemma herauskomme. Dilemma, da gibt es keine richtig gute Lösung mehr, nur die am wenigsten schlechteste, die sich da anbietet. Herauskommen, dass ich hinterher noch vernünftig leben kann. Das heißt, der Verwalter flüchtet sich nicht in irgendwelche Tagträume oder Bagatellisierungen, sondern stellt sich seiner Lage klar und deutlich. Wichtig. Er sieht, was Fakt ist. Er schaut das an. Er tut das nicht irgendwie weg. Ja, das wird dann schon irgendwie gehen und bla 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 und irgendwie so. Nein, das ist Fakt. Das wird geschehen. Und damit bedeutet klug sein für den Jünger von Jesus, seine eigene Situation richtig einzuschätzen. Wir als Verwalter, so ungefähr als Christ, bin ich echt beschenkt. Lebe heute voll von Gottes Gnade. Heute, gestern auch und mit großer Wahrscheinlichkeit morgen auch. Voll aus der Gnade Gottes, voll. Und von seiner Liebe. Und das ist schon mal die Frage, hast du dir heute schon mal diese klugen Gedanken gemacht? Dass du heute voll aus seiner Gnade und seiner Liebe lebst? Und weil wir das sind, können wir auch entsprechend leben lernen. Das bedeutet dann weiter, eben zu lernen, diese Liebe weiterzugeben. Wie? Indem ich mit Menschen in meiner Umgebung mit Würde, mit Anstand, mit Ehrerbietung umgehe. Das Evangelium anderen auch zu gönnen. Jesu Gebote und Anweisungen für mich ernst zu nehmen mit diesem Bewusstsein, damit Leben gelingen kann. Wie gesagt, nicht um etwas zu erreichen, sondern weil ich etwas bin. Weil mir etwas anvertraut worden ist. Ich bin nicht irgendwie der letzte Heuler, sondern ich bin reich beschenkt als Verwalter von seiner Gnade eingesetzt, wovon ich selbst auch leben kann. Habe und genau das jetzt auch auslebe. Das heißt, wenn ich klug bin, realistisch meine Situation einschätze, nehme ich Folgendes wahr, ich habe ganz viel von Gott anvertraut bekommen und jetzt bin ich dran, mit der Hilfe von Jesus und natürlich durch den Heiligen Geist zu verwalten, zu gestalten und zu leben und zwar so dahingehend, dass es Frucht trägt. Wieder der Schwenk, Frucht des Geistes. So was geschieht, dass andere das wahrnehmen, wenn ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Ich glaube, das bedeutet klug sein, oder? Zweitens, klug bedeutet, im Blick auf ein Ziel hinzuleben. Der Verwalter überlegt, was muss ich tun, wie muss ich mich jetzt verhalten, damit es mir am Ende, wenn ich meinen Job los bin, immer noch gut gehen, so kommt ihm dann diese Idee, diese Schuldscheine zu ändern, damit ihn die Schuldner später fröhlich aufnehmen, weil er so gnädig mit ihnen umgegangen ist. Klug sein heißt also, sein Leben zu gestalten und leben im Blick auf ein Ziel. Jesus sagt, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und weißt du, was dann passiert? Dann wird euch alles andere auch zufallen, sagt Jesus selbst. Und ich glaube, das ist das Ziel, das Jesus seinen Jüngern mitgibt, Gottes Herrschaft. Und die Herrschaft Gottes hat bei denen begonnen, die jetzt schon an Jesus glauben. Am Ende der Zeiten wird diese Herrschaft für alle sichtbar werden. Und weil dies das Ziel ist, lehrt Jesus uns zu beten, dein Reich komme, aber gleich hinten dran dein Wille geschehe. Nicht nur dein Reich komme, sondern dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden, betrifft mich. Klug ist, mich immer wieder danach auszurichten. Gottes Reich zuerst. Das Leben im Hinblick auf dieses Ziel zu gestalten und ausrichten, das glaube ich, das ist klug, oder? Dritter Punkt, klug bedeutet erfinderisch zu sein, kreativ zu werden. Dieser Verwalter war sehr kreativ, um aus seiner unangenehmen Lage herauszukommen. Er macht sich keine Sekunde was vor, nein, hart arbeiten kann er nicht. Und betteln würde dann vielleicht sein Leben verlängern, aber seine Selbstachtung zerstören. Also nutzt er zum letzten Mal seinen Einfluss, bevor er nichts mehr machen kann. Jesus sagt, die Leute in dieser Welt sind oft unglaublich erfinderisch im Verfolgen ihrer Ziele. Sie lassen sich zum Teil ganz geniale Sachen einfallen, um ihre häufig bösen und kriminellen Ziele zu erreichen. Klug sein heißt also, für uns übertragen, ja, dass ich echt erfinderisch werden kann, dass die Innovation, die Kreativität, die Begabung in mir anspringen darf, um Gottes Ziele zu verfolgen. Das ist klug, oder? Und klug bedeutet, entschlossen zu handeln. Ich meine, der Verwalter in dem Gleichnis, der fackelt ja nicht lange. Nachdem er ihm seine Situation klar ist, nachdem er sich über seine Ziele im Klaren ist, nachdem er eine kreative Idee hat, wie er sie umsetzen kann, nachdem das alles klar ist, dann handelt er auch. Er setzt sich in Bewegung. Er tut etwas. Die Luther-Übersetzung beschreibt so schön, wie der Verwalter zu den Schuldnern sagt, setzt euch hin und schreibt flugs eine andere Zahl. Flugs, schnell. Der Verwalter ist flink auf Zack, er handelt entschlossen. Ich glaube, das ist klug, sagt Jesus. Klug sein heißt nicht nur kluge Gedanken zu haben. Klug sein heißt auch nicht irgendwelche Ideen zu träumen und sich dabei gut zu fühlen und zu denken, hoffentlich setzt irgendjemand das um. Es geht, sagt Jesus, um kluges Handeln, entschlossenes Handeln. Machen ist wie wollen, nur voll krass. Darum macht Jesus mir auch Mut. Sei Mut, handle entschlossen. Gott ist mit dir, das ist klug. Also, klug sein bedeutet, dass ich meine Situation entdecke, einschätze und ernst nehme. Dass mein ganzes Leben auf ein Ziel ausgerichtet ist, nämlich zuerst das Reich Gottes, und in mir die Gewissheit habe, dass ich dabei nie zu kurz komme, das ist klug. Klug sein bedeutet, innovativ, kreativ und erfinderisch zu sein, um die Ziele Gottes zu verfolgen. Und klug ist auch, entschlossen zu handeln, nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, manchmal geht auch was schief. Gott vergibt und schützt uns. Er hält uns auf jeden Fall fest. Und in diesem Sinn wollen wir als gesegnete, dankbare und kluge Verwalter unterwegs sein, schon heute. Schöne Geschichte, oder? Haben wir gut ausgelegt. Ich will mit euch noch eine andere Sicht auf diese Geschichte gehen. Es ist ja so, wenn man Wort Gottes liest, immer wieder kommt was Neues dabei hervor. Nochmal eine Frage zu dieser Geschichte stellen. Um wen geht es hier eigentlich? Jesus erzählt sie seinen Jüngern, aber die Frage ist doch, wer ist denn damit gemeint in dieser Geschichte? Von wem wird denn hier etwas erzählt? Also Jesus lobt den untreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Kinder des Lichts, das war die damalige Selbstbezeichnung der Frommen, also der Pharisäer, der Schriftgelehrten, quasi der Juden nach dem Gesetz zur Zeit von Jesus. So nannten sie sich Kinder des Lichts und alle anderen waren damit eben Kinder dieser Welt. Und diesen Frommen nun, die versuchten mit dem Gesetz, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, aus dem Alten Testament ihre Schuld irgendwie abzutragen, genau denen scheint Jesus hier sein Gleichnis zu erzählen. Wieso denke ich das? Diese Geschichte steht bei Lukas ja nicht ohne Zusammenhang, sondern sie folgt gleich nach den drei Gleichnissen vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn. Lukas 15. Und diese drei Gleichnisse werden eingeleitet am Anfang von Kapitel 15 durch die Klage der Frommen, also den Kindern des Lichts, dass Jesus die Sünder annehme und sogar noch mit ihnen esse. Wo gibt's denn sowas? Die Kinder des Lichts beschweren sich also, dass Jesus Zöllner und Sünder seine Gnade zuspricht, die das ja aus ihrer Sicht eigentlich gar nicht verdienen. Und dann erzählt Jesus die Geschichte von der Freude im Himmel über das verlorene Schafgroschensohn, das wiedergefunden wird. Es könnte doch also sein, dass Jesus hier in dem Gleichnis vom unehrlichen, aber klugen Verwalter gar nicht das Thema wechselt. Es könnte sein, dass es darum geht, wie gehen wir mit unseren Schulden um? Wie kann unsere Schuld abgetragen werden? Wie kommt die Lebensbilanz des Menschen wieder in Ordnung oder was gleicht sie aus? Also durch Einhalten der Gesetze und dem scheinbar guten Tun, das die Frommen geglaubt haben, vielleicht bis heute irgendwie, unser Besitz mit den Armen teilen, was abgeben, hier und dort auf Geschuldetes verzichten, würde das etwa reichen? Wir wissen heute durch Jesus Christus, dass unsere Lebensbilanz ausschließlich durch Gott in Ordnung kommt. Allein aus Gnade haben wir durch den Heiligen Geist und durch sein Wort gelernt. Aber das allein, das ist zur damaligen Zeit für die Frommen offensichtlich so unglaublich, für die angesprochen, dass es nur in Form von so einer, ich will mal sagen, klasse Geschichte erzählt werden kann. Dann könnte es doch sein, dass Jesus so viel intelligenten Humor hatte mit dem unehrlichen Verwalter, dem Gauner, der gegen jede menschliche Gerechtigkeit Schulden erlässt, nicht irgendjemand, sondern sich selbst meint. Lass uns das mal von der Seite durchdenken. Also Jesus ist der Verwalter. Wir müssen das Gleichnis nochmal neu lesen. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschäftigt oder beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Könnte es nicht sein, dass der Reichtum des reichen Mannes, über den er einen Verwalter eingesetzt hat, was könnte es sein? Was rettet wirklich? Ich glaube, die Gnade von Gottes Seite her ist. Dann würde sich Jesus in der Zeit, die ihm blieb, am Schatz der Gnade bedienen, aber Jesus würde durch seinen beherzten Griff in die Schatulle seines Chefs dessen Reichtum gar nicht plündern, denn jemand, der so unglaublich reich ist und so unglaublich viel Öl und Getreide, um bei dem Bild zu bleiben, verleihen kann, kann durch diesen Schuldenerlass ganz sicher nicht arm werden. Jetzt pass mal auf. Und wieso macht der Verwalter das? Er macht das, um von ihnen aufgenommen zu werden. Er möchte, dass sich ihre Türen und Häuser öffnen. Darf ich das mal so als Synonym sagen? Ihr Leben und ihr Herz öffnet. Und er einziehen kann, wenn sein Auftrag erfüllt ist. Und Gott lobt ihn. Sein Handeln wird sogar als vorbildlich dargestellt. Und für den aufmerksamen Jünger damals, der ja auch zugehört hat, kann es sogar noch eine Ebene weitergehen, so wie dieser dieser Schulden erlässt, ohne dass es verdient wurde, so sollen auch wir untereinander Schulden erlassen. Schon wieder was gelernt über Vergebung, über den Umgang miteinander. Und so entdecken wir plötzlich auch den Ernst in dieser Geschichte. Jesus wird für uns zum Verbrecher, damit wir von unseren Schulden befreit sind. Sein Amt, sein Status, sein Leben wird ihm genommen. Er wird hingerichtet wie ein Verbrecher. Für meine Schuld. Für deine Schuld. Für die Schuld von jedem Menschen, der sich Jesus zuwendet. Darf ich mal Aaron das Lobpreisteam bitten? Ein bisschen Hintergrundmusik. Also dieser Schuldlose wird ein Verbrecher. Für uns ein Verbrecher, die wir nie schuldlos werden können. Aber er tut es im Auftrag Gottes, der ihn dafür lobt, dass er Schulden nicht eintreibt, sondern erlässt. Darf ich das mal so klar auf den Punkt bringen? Wir sind die in der Geschichte, denen die Schulden erlassen werden. Wir. Du und ich. Wenn wir darüber nachdenken, über diese Genialität in der Geschichte, dann dürfen wir auch ein bisschen lächeln. Wenn wir an den denken, der sich auf unsere Schuld eingelassen hat, indem er einen tiefen Griff in die Gnadenkasse seines Herrn getan hat. Weißt du, was wir hoffen und vertrauen dürfen? Am Ende werden wir bei Gott sein. Und wir werden darüber lachen und uns freuen. Und ich glaube, auch Gott wird lachen und sich freuen. Weil wir es verstanden haben. Weil wir genau hier in seinem Wort, in seiner Gemeinde drin sind und genau diese andere Ebene einnehmen können. Der Montag wird kommen, der Dienstag auch, mit all dem, was da drin sich anbietet, was wir da drin erleben werden. Aber heute hier sind wir auf dieser Ebene. Wir merken das. Hey, ich gehe heute hier raus mit dieser Geschichte im Rücken und ich starte so in den Sonntagnachmittag und in die ganze Woche hinein. Was für ein Schub, was für eine Kraft dahinter steckt. Und ich werde herausgefordert werden. Gott wird da sein. Ich werde mich erinnern und sagen, hey, um das geht's. Meine Schuld ist weg. Ich habe die Geschichte verstanden, ich habe es begriffen. Diese Großzügigkeit Gottes, die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet, schreibt Paulus. Dürfen wir mal bitten, aufzustehen? Danke, Herr Jesus, für diese wunderbare und intelligente Geschichte. Danke, dass wir sie durch deinen Heiligen Geist verstehen können, annehmen können. Wie viel wir daraus für ein kluges Leben lernen können und wie wir dein Gnadengeschenk dankbar annehmen dürfen. Danke, Jesus. Manchmal, wenn ich das so denke, mir vorstelle, ich bin überwältigt von diesem Gnadenangebot für mich. Immer wieder trifft es mich. Allein aus Gnade, allein durch Christus. Danke dir dafür. Du bist es wert, angebetet zu werden. Du bist es wert, dass dir Lobpreis und Ehre gebracht wird. Du bist es wert, Jesus. Und wir sagen dir, Jesus, wir lieben dich. Du bist unser Herr, unser Gott. Und immer wieder dürfen wir zu ihm kommen mit all dem, was uns beschäftigt. Und er wird auch die Woche hindurch bei uns sein. Jesus, du wirst bei uns sein, bei mir. Durch deinen Heiligen Geist, du wirst uns erinnern an das, was wir heute gehört haben. Auf dieser Ebene, wo wir uns bewegen durften, was das Eigentliche und Wesentliche ist und was so diesen Blick in den Himmel öffnet. Danke für dein Verstehen. Vater, ich bete für meine Schwestern und Brüder, dass du sie segnest, dass du sie erfüllst mit deiner Botschaft, dass du ihnen hilfst und beistehst in der Umsetzung, als kluge Verwalter unterwegs zu sein. Nicht, weil sie was erringen müssen, sondern schon sind, schon haben. Und dass sie in diesem Blick aufs Reich Gottes unterwegs sein dürfen, dass du alle Begabung, Kreativität und Innovation freisetzt. Und dass du auch Entschlossenheit gibst in der Umsetzung, im Probieren, im Versuchen. Aber in diesem Drängen, ich will dem nachkommen. Und immer wieder zur Ruhe zu kommen und zu sagen, danke Jesus. Das ist die Grundlage, das ist die Basis. Darauf stehen wir heute wieder. Deine Gnade, das befreit uns. Das befreit uns und das stützt und kräftigt uns, dir zu folgen und mit dir unterwegs zu sein. Danke, Herr Jesus. Bitten einfach, dass du uns segnest. Dass du uns jeden Einzelnen segnest. Danke, Jesus. Amen. Amen.